Thema der heutigen Sendung wird so ein bisschen sein, was in der letzten Zeit an Wandel hier im Sozialstaat passiert, wer den macht, wohin das geht und auch wie das Ganze verkauft wird. Vielleicht kommen wir sogar dazu, darüber zu sprechen, wie sich die Leute zu dem stellen. Zunächst mal an dich eine Frage, Heinz. Du bist ja im Gegenstandpunkt und ihr gebt eine Zeitung raus. Sagst du mal ein bisschen was zu dieser Zeitung?
Mit Vergnügen. Jetzt ist letzte Woche gerade die neueste Nummer erschienen. Das ist die Nummer 303. Die hat als Hauptartikel das Thema strukturelle Reformen des Sozialstaats in ganz Europa. Schwerpunkt Deutschland, aber auch mit Ausflügen nach Österreich und Frankreich. Und der zweite Hauptartikel ist überschrieben: Die EU, die Europäische Union, will die neue Weltordnung nicht den Amerikanern überlassen. Das heißt, von Europa muss mehr Gewalt ausgehen. Das sind die beiden Hauptartikel. Garniert ist das Ganze mit einer Anzahl von Stellungnahmen zu Ereignissen der letzten Zeit. Zum Beispiel, dass die politische Kultur der Bundesrepublik in letzter Zeit beraubt worden ist, der Herren Möllemann, Friedmann und Schill. Und es gibt auch Artikel zu den Auslandsbesuchen des US-Präsidenten Bush, einerseits in Afrika, andererseits in Polen, Russland und auf dem Gipfel der G8 neulich und so weiter. Das Ganze ist für 13 Euro ab sofort im Buchhandel zu kriegen.
Wir leben hier in der Marktwirtschaft. Und die meisten Leute müssen hier arbeiten und gehen auch arbeiten, die dies können, also die 4 Millionen, die keinen Job haben. Vielleicht mal so ganz im Allgemeinen, wie kommt man da so vor als ganz normaler, der arbeiten geht?
Ja, darüber wollen wir uns heute mal ausführlich verbreiten. Wer uns hin und wieder schon mal mitgekriegt hat, hier am Radio, wir haben ja zum Beispiel zur Gewerkschaft oder Gesundheitswesen neulich schon Stellung genommen. Heute soll es mal explizit darum gehen, wie die Marktwirtschaft überhaupt in ihrer Theorie, also in ihrer Selbstdarstellung, in ihrer Selbstanpreisung, wie in ihrer Praxis zu den Leuten steht, die ihren Lebensunterhalt durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft bestreiten müssen. Es soll durchaus aufgefordert werden von unserer Seite, die Stellungnahmen der Marktwirtschaft, die dabei herauskommen, mal zu prüfen, mal zu testen, gewissermaßen einen Warentest zu veranstalten auf die Marktwirtschaft und ihre Bekömmlichkeit. Einen Warentest, zu dem die Stiftung Warentest sich ja immerzu nicht herbeilässt. Naja, dann müssen wir es halt machen. Also das geht mal folgendermaßen los. Jeder kennt es, weil jeder wird unentwegt damit belämmert. Es heißt heutzutage, es gibt einen gewissermaßen dreifachen Notstand im Lande. Nummer 1 ist die Wachstumsschwäche unserer Wirtschaft. Nummer 2 ist die blöde Lage des Staatshaushalts, die aus dieser Wachstumsschwäche der Wirtschaft dann resultiert. Und Nummer 3 ist überhaupt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland ist gefährdet, steht auf dem Spiel. Aus diesen öffentlichen Diagnosen folgt eine öffentliche Schlussfolgerung, was man dagegen zu tun hätte. Und die heißt: Die Leute sind zu teuer. Der Lohn am Standort ist zu hoch. Das Sozialwesen ist unbezahlbar geworden. Und so weiter. Kennt jeder. Also ich lege eigens Wert darauf zu unterstreichen, das sind die Selbstauskünfte der Matadoren der Marktwirtschaft. Weil wenn man sich als Linker outet, da hat man des Öfteren mal das ungute Gefühl, dass die Leute einen dann gar nicht mehr von Haus aus für befassenswürdig befinden. Also bitte sehr, immer dran gedacht. Alles das, was wir erzählen, kein einziges Wörtchen Eigenerfindung, alles das sind Selbstauskünfte dieses Systems. Also, die Leute sind zu teuer. Tja, und da möchte ich jetzt mal empfehlen, das nicht gleich als Betroffener, als Selbstverständlichkeit zu nehmen. Gewissermaßen gedanklich oder auch direkt zu nicken und zu sagen, ja, ja, die Leute sind zu teuer. Sondern da möchte ich mal heute einladen, eine andere Stellung dazu einzunehmen, nämlich sich daran zu erinnern, was das eigene Interesse ist. Also, ich möchte folgende Überlegung anstoßen. Also rum gesagt, wenn ich als Privatmensch zu einem anderen Privatmenschen sagen tät, hey, hör mal, Georgi, oder hör mal, Susi, oder hör mal, Ali, du bist zu teuer, dir geht's zu gut, du musst ein bisschen ärmer gemacht werden. Wenn ich das sagen tät, tja, da wird der betreffende Privatmensch, der wird mindestens sagen, ja, spinnst du jetzt? Leck mich doch am Arsch. Und wenn ich dann auch noch drauf rumreiten tät, dann würde mir vielleicht am Schluss eine schallern. So, jetzt bitteschön das Gedankenexperiment weitergeführt. Wenn die hochoffiziellen Vertreter von Staat und Wirtschaft mitsamt ihrer ganzen öffentlich-rechtlichen oder frei wirtschaftenden Medienmeute, wenn die alle daherkommen und genau dasselbe über den größten Teil der hier lebenden Menschheit sagen, genau diese Anspruchshaltung dieser Menschheit gegenüber einnehmen, tja, was ist dann? Mindestens kriegen sie keine geschallert. Vielleicht ist das ein Fehler, eine verkehrte Reaktion der Leute, die so angemacht werden. Meine Empfehlung ist, diese marktwirtschaftliche Gleichung Lohn ist Kost, sich mal durchzudenken. Dann wird man ja wohl auch dahinter kommen, was es mit dem Thema der Markt und der Mensch eigentlich so auf sich hat.
Ja, Heinz, du hast, genau das sollten wir tun. Du hast eben drei Gründe genannt, also drei Notstände genannt, die im Augenblick als Argumente hergezogen werden. Das erste sagt, so ist die Wirtschaft, dann der Staatshaushalt bzw. Standort Deutschland. Und betrachten wir den ersten Punkt Wirtschaft. Wie kommen da die Leute vor? Um welche Interessen, du hast eben gesagt, Interessen geht's da, und um welche Gleichung, diese Gleichung Lohn gleich Kost, wie kommt die in der Wirtschaft vor?
Ja, darüber will ich mich jetzt mal verbreiten. Es ist eine Gleichung. Da steht links und rechts dasselbe, drum ist es eine Gleichung. Nehmen wir es mal der Reihe nach durch. Auf der linken Seite der Gleichung steht der Lohn oder Gehalt oder Entgelt oder wie immer das heutzutage modern heißt. Klar, was gemeint ist. Es gibt Leute, ziemlich viel sogar, die haben sonst nichts außer ihrer Arbeitskraft, die tragen sie auf den Arbeitsmarkt. Wenn es gut geht, werden sie genommen von einem Arbeitgeber, werden von dem benutzt und kriegen dafür ein Geld, wovon sie dann ihren Lebensunterhalt zu bestreiten haben. Also das ist die Seite der Gleichung. Lebensunterhalt, und zwar der einzig verfügbare, das einzige Mittel, um an Lebensmittel zu kommen, für den größten Teil der Menschheit. So, jetzt die andere Seite der Gleichung. Kost. Bitte sehr, was wissen wir denn von Kosten? Kosten sind im Wirtschaftsleben gewissermaßen eine lästige Größe. Deswegen heißen sie ja so. Kosten sind ein wirtschaftlicher Aufwand, den ein Arbeitgeber betreibt und den er überhaupt nur deswegen betreibt, damit mit dem, was er aus diesen Kosten, die er verauslagt, macht, wenn er damit mehr Geld nämlich am Schluss erhält, als die vorgeschossenen Kosten ausmachen. Also nur dann rechtfertigt sich überhaupt die Kost für den Wirtschaftsfachmann, wenn hinterdrein ein Überschuss ist. Und ansonsten sagt ja schon der Name Kost, wird leicht auch verlängert in Unkost. Das ist die Größe in der Wirtschaft, die gehört sich, wenn es geht, eingespart. Wenn diese Größe nicht eingespart werden kann, dann ist das Allermindeste, was aus Kost oder Unkost folgt. Man muss als Wirtschaftsfachmann der Marktwirtschaft alles Mögliche, alles Denkbare dafür tun, um diese Kosten zu senken, diese Kosten zu minimieren.
Ja, Heinz, das will ich ganz kurz mal festhalten. Also du sagst, es gibt zwei Seiten dieser Gleichung. Das eine ist nämlich der Bereich, ja, das ist das Geld, von dem wir alle leben, nämlich die arbeiten gehen, ganz normal, irgendwohin zu jemandem, dafür ein Geld bekommen. Und die andere Seite, das ist das, was jemand wegzahlt. Ne? Nämlich der Unternehmer oder vielleicht auch eine Behörde, aber sonst der Unternehmer. Und wenn es der Unternehmer ist, hast du gesagt, dann wird er gleich darauf achten, dass er das minimiert. Aber selbst die Behörde wird mittlerweile minimieren. In der Mitte ist aber das Gleichheitszeichen. Ich will da nochmal drauf rumreiten. Wofür gibt es denn jetzt überhaupt das Geld? Also wieso zahlt der eine das, wieso bekommt er das, der andere das?
Ja. Das Gleichheitszeichen. Der Arbeitgeber, für den rechtfertigt sich überhaupt nur, wem anderen einen Lebensunterhalt auszuteilen, wenn er, der Arbeitgeber, mit den Operationen, die er den eingekauften Arbeitsmann oder die eingekaufte Arbeitsfrau dann machen lässt, sein Vermögen, sein privates Vermögen vermehrt, wenn er am Schluss mehr davon hat als zuvor.
Was meinst du mit Operationen machen lässt?
Ja, bitte sehr, das weiß jeder, weil er es am eigenen Leibe verspürt. Operationen machen lässt, heißt der Arbeitgeber, sobald er Arbeitskraft eingekauft hat, hat er die Verfügungsgewalt darüber. Er kann anschaffen, was der werte Arbeitnehmer im Interesse des Arbeitgebers zu tun hat. Und mit der Definition von Lohn als Kost ist ja schon gesagt, die wird überhaupt nur getätigt, diese Kost, wenn sie einen Überschuss, einen Ertrag bringt. Und zwar nicht etwa für den Arbeitnehmer, der ist abgegolten mit dem Arbeitslohn, sondern einen Ertrag, einen Überschuss bringt für den Arbeitgeber.
Das heißt also, die meisten Leute, so wie wir, die gehen arbeiten, weil jemand sie benutzen will, weil jemand ihnen nämlich Geld gibt, damit sie für den jemanden arbeiten. Der jemand zieht dann auch noch einen Nutzen draus, das wird sozusagen, der zieht auch noch einen Gewinn draus. Jetzt lassen wir die Behörden mal beiseite. Bei den Behörden ist es so ähnlich, vielleicht ein bisschen anders. Die sind gerade dabei, was Ähnliches einzuführen, aber die wollen natürlich nicht unbedingt Gewinne machen. Aber der normale Unternehmer, der rechnet so.
Ja. So, und jetzt gehen wir nochmal auf dieses Gleichheitszeichen. Lohn gleich Kost. Also das, was für den einen das unverzichtbare und einzige Lebensmittel. Das ist für den anderen, der an diesem Handel beteiligt ist, eine zu senkende, eine zu minimierende Kostengröße, die sich überhaupt nur dann rechtfertigt, wenn Gewinn draus wird. Und es wird umso mehr Gewinn für den Arbeitgeber draus, je mehr es ihm gelingt, den Kostenfaktor Lohn zu senken, zu minimieren. Leute, das wäre der Merker, den ich da setzen möchte. Diese Gleichung, die hat's in sich. Die hat sich gewaschen. Die Marktwirtschaft sagt in Bezug auf die Marktteilnehmer, die auf Arbeitslohn angewiesen sind, allen Ernstes als ihr erstes, oberstes und heiligstes Prinzip. Das Lebensmittel der einen ist die Kost für die anderen und es ist die Kunst, der Maßstab und überhaupt der Zweck dieser Wirtschaftsweise. Das, was Lebensmittel für die einen ist, als Kost für die anderen laufend zu senken. Mit anderen Worten, das, worauf man so stolz ist in der Marktwirtschaft, ihre Rentabilität, wie das so schön heißt, dass sich's lohnt, dass sich's rentiert für den Anwender von Arbeit. Das ist, mit anderen Worten ausgedrückt, ein Urteil, dass der Lebensunterhalt von unser einem gewissermaßen die negative Größe des Wirtschaftserfolgs ist. Und der Wirtschaftserfolg, das worauf es ankommt, in diesem System, laut seiner Selbstauskunft, umso besser wird, je weniger gut es den Arbeitsleuten geht.
Jetzt sprichst du schon eine Sache an, auf die ich nämlich auch hinaus wollte. Also, wenn wir jetzt diese beiden Seiten sehen, diese beiden Seiten der gleichen Lohn gleich Kost, dann hat man auf der einen Seite, na gut, da will jemand von leben, von dem Geld, dessen Interesse ist offen, ist, würde ich mal sagen, ja, möglichst viel zu bekommen, weil das ist das, was er nachher zum Verknuspern hat, das ist das, wovon er leben kann, beziehungsweise auch von leben muss. Die andere Seite, das hast du ja schon gesagt, ja, die will natürlich das, was er da rausgibt, möglichst gering gestalten. Das heißt, deren Interesse ist eigentlich, den Lebensunterhalt der Leute zu beschneiden.
Tja, du sagst es. Kannst auch so nochmal ausdrücken. An ein und derselben Geldsumme, was weiß ich, 2500 Euro im Monat oder irgend so etwas, wahrscheinlich brutto. An ein und derselben Geldsumme machen sich zwei wirtschaftliche Interessen zu schaffen, und zwar genau im entgegengesetzten Sinne. Wovon für die einen alles abhängt, wie hoch die Summe ist, die sie zu ihrem Lebensunterhalt kriegen, was sie sich leisten können, wie sicher ihr Leben sich gestaltet, wie angenehm vielleicht, ne? Also das, worauf es für die Leute, die auf Lebensunterhalt angewiesen sind, ankommt. Genau diese Anzahl Euro ist für das komplementäre Interesse eine Summe, die es laufend zu senken gilt. Und es ist ja auch die Propaganda von oben. Den Leuten geht's zu gut. Die Lohnsumme ist ein Block, ein Kostenblock nämlich, und die gehört sich auf betrieblicher Ebene genauso wie auf sozial, staatlich, nationaler Ebene laufend gesenkt. Den Leuten geht's zu gut. Das wird ihnen die ganze Zeit eingehämmert.
Jetzt sind wir schon fast bei den Folgen, die das ja eigentlich für diese Geldsumme der Leute hat, die davon leben müssen.
Ich will quasi auch nochmal zur Verdeutlichung einen Satz dazu sagen, vielleicht, weil du gefragt hast, Roman, geht man dann arbeiten, weil es jemand anderem einen Nutzen bringt? Nein, das war mir ein bisschen ungenau, weil was der Heinzel analysiert hat, ist ja, es geht jemand arbeiten, weil er muss, weil er sonst außer dem Lohn keine Einkommensquelle hat. Wenn man sich das so nochmal vergegenwärtigt, ja, ich habe halt nichts, wovon ich leben könnte. Darum muss ich, bin ich gezwungen, arbeiten zu gehen. Und dann ist halt die unhintergehbare Bedingung, dass ich dieses entgegengesetzte, ich nenne es jetzt mal das feindliche Interesse, aber auch bedienen muss, damit ich meinen Lohn bekomme. Also ich kriege das Lebensnotwendige, wie du so schön gesagt hast, das, was ich verknuspern will, wovon ich leben muss, womit es mir doch einigermaßen gut gehen soll, das bekomme ich überhaupt nur, wenn ich einen Unternehmer damit bereichere, für den ich aber eine Last bin, eine Unkost. Und das ist die objektiv gültige Rechnungsweise in diesem Land. Also die Bemerkung
war ja, genau. Was sagt denn das jetzt darüber, wie, also was ist das für eine Auskunft, die das System selbst über sich erteilt? Jetzt haben wir nur mal ein bisschen zusammengefasst, so kommen die Leute drin vor.
Ja, es hat sich also herausgestellt, hier stehen Interessen gegeneinander. Hier steht Interesse gegen Interesse. Und zwar in einem ziemlich, sagt die Marktwirtschaft, in einem ziemlich unversöhnlichen Verhältnis zueinander. Nochmal, was dem einen sein Lebensunterhalt, ist dem anderen eine negative Bedingung, gewissermaßen eine Schranke seines Geschäftserfolgs. Die muss zwar sein, ohne Arbeit läuft für den Arbeitgeber geschäftlich ja auch nichts. Plus auf der anderen Seite, die Ausgaben für Arbeit, die Kosten für die werten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, das sagt schon der Ausdruck Kost, die gehören sich gesenkt. Also steht hier ein Interesse gegen ein anderes Interesse, das Interesse an Lebensunterhalt gegen das Interesse an marktwirtschaftlichem Geschäftserfolg. Kannst, meinetwegen, wenn ich mich akademisch ausdrücken würde, dann könnte ich an der Stelle jetzt sagen, es ist die strukturelle Menschenfeindlichkeit des Systems der Marktwirtschaft zu sagen, das, was die Leute zum Leben, meinetwegen zum Genießen kriegen, das ist in dem System eine zu senkende Ausgabe, und diese Ausgabe zu senken ist eine dauernde Aufgabe für all die Experten der Wirtschaftsweise Marktwirtschaft und für all ihre öffentlichen Beifallklatscher, die sagen, genauso wie denn sonst.
Jetzt haben wir ja noch gar nicht zum Thema Krise gesagt. Jetzt sind wir noch eigentlich dabei zu besprechen, wie die Leute so vorkommen, wenn es normal hier zugeht. Normal heißt eben, dass sie für den Gewinn anderer Leute arbeiten gehen. Wie würdest du das einschätzen? Ist das ein Vergnügen? Ist das ein Spaß?
Arbeiten zu gehen. das ist ja weniger eine Frage meiner Einschätzung. Ich brauche ja bloß darauf aufmerksam zu machen, jeder, der arbeiten muss, der kriegt es ja am eigenen Leibe mit, was das heißt. Und ansonsten, bitte sehr, all die Leutchen, die ich kenne, meine Verwandtschaft und Bekanntschaft, ewig und drei Tag ächzen, klagen, jammern, stöhnen sie über Arbeit, Stress, immer mehr Anforderungen und dafür, dass sie immer weniger kriegen.
Also, das kann man sich auch ganz kurz, nur als kleine Zwischenbemerkung, kann man sich auch darin anschauen, es gibt drei Stoßseufzer, ne? Also macht Arbeiten Spaß. Die Arbeitenden haben drei Stoßseufzer auf Lager. Endlich Feierabend, endlich Wochenende, endlich Urlaub. Also von daher ist, glaube ich, dann über den Spaß und damit schon genug gesagt.
Ja, jetzt haben wir uns darüber unterhalten, wie die Leute vorkommen im System. Nämlich, wir haben gesagt, es gibt da eine Summe, die wird von den einen gezahlt. Die möchten immer möglichst wenig davon wegzahlen. Und die zahlen ja auch nur dann weg, wenn sie dafür mehr zurückbekommen, nämlich an Arbeit. Und es gibt eine andere, das ist der Gros der Leute, die müssen von genau dieser Summe leben. Das sind so Leute wie wir. Und da haben wir einen Interessensgegensatz, nämlich an dem Lohn, der da weggezahlt wird, aufgemacht. Wie, jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, das könnte doch alles anders sein oder so, oder muss das so sein? Das ist doch eigentlich die Sachlage hier in Deutschland zunächst mal.
Tja, erstens ist es die Sachlage. Zu der Sachlage kann man sich dann ja so oder so stellen. Und wenn die Sachlage so ist, wäre meine Empfehlung, sich dann so dazu zu stellen. Dieses System ist für die meisten seiner Leute ausgesprochen ungemütlich, ungesund, und es sagt von sich selber, es ist mit einem sicheren, bequemen, auskömmlichen Lebensunterhalt für die meisten Leute unvereinbar. Tja, die Leute, die dieses System unterhalten, die dieses System managen, die dieses System exekutieren, die gehen anders zu Werke. Das finde ich auch nochmal zusätzlich zu dem, was schon gefallen ist, ziemlich bemerkenswert. Wie die Nutznießer und die Veranstalter, die Organisatoren des Systems der Marktwirtschaft am Standort Deutschland, bei ihrer, wie soll ich sagen, bei ihrer Werbung für ihren Laden zu Werke gehen. Werbung ist ein bisschen vielleicht ein missverständlicher Ausdruck, weil die Zeiten der Werbung für das System der Marktwirtschaft in dem Sinne, es wäre zuträglich für die Interessen von Lohnabhängigen, die Zeiten, wo das der Brauch war, die sind definitiv rum. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es heutzutage im Sozialkundeunterricht auch immer noch vor. In meinem Sozialkundeunterricht, auf der Schule, auf dem Gymnasium, schon ein Weilchen her, ne? Da hat es das noch gegeben. Da hat es eine regelrechte ideologische Werbekampagne gegeben, pro Marktwirtschaft. Nicht zuletzt im Systemvergleich mit den Arbeiter- und Bauernstaaten, nebenan im realen Sozialismus. Und da hat es immer geheißen, am Ende bringt die Marktwirtschaft gerade für Arbeiter das Allermeiste. Die können letztendlich ein feines Leben führen, die Renten sind sicher und so Zeug. Und selbst wenn es mal geheißen hat, es ist gerade Krise, da müssen alle den Gürtel enger schnallen, dann ist von dem damaligen Haupthänger der sozialen Marktwirtschaft, bekanntlich dem Ludwig Erhard, dann ist an dieses Gürtel enger schnallen immer noch ein zwar verlogenes, aber jedenfalls ein Umzu angeschlossen worden. Wenn wir heute den Gürtel enger schnallen, dann geht es uns allen und auch den Arbeitnehmern demnächst wieder besser. Dann können sie sich vielleicht doch ein Eigenheim mal leisten und so weiter. Jetzt wohlgemerkt, von einem Umzu der Marktwirtschaft in dem Sinne, dass die normalen Leute sich dann jetzt oder spätestens oder mindestens später leichter tun, dass es denen besser geht. Eine Werbekampagne in dem Sinne ist heutzutage einfach ausgestorben. Stattdessen macht man sich's, in gewissem Sinne möchte ich sagen, macht man sich's total einfach.
Genau, also früher hat man gesagt, ich schaffe Häuslebau. Das war so ein bisschen das Versprechen, wenn ihr alle nur ordentlich anpackt und so, dann kommt ihr auch irgendwie auf den grünen Zweig, dann gibt es für euch später vielleicht sogar mal das kleine Eigenheim. Das war so ein bisschen das Versprechen, jeder kommt zu so einem kleinen Wohlstand.
Ja, und heutzutage, die Einfachheit der, sage ich jetzt mal, der Agitation fürs System von oben, von seinen Veranstaltern und Nutznießern, die besteht im Wesentlichen darin, darauf zu deuten, was sein muss, das muss sein. Und was muss denn alles sein? Die Notwendigkeiten der Marktwirtschaft, die ich eingangs schon zitiert habe, die müssen sein. Dass die Wachstumsschwäche der Wirtschaft überwunden wird zugunsten von Wachstum, dass die Haushaltsschwäche des Staats überwunden wird zugunsten von einem Haushalt, mit dem die politische Herrschaft schalten und walten kann, und dass der Standort Deutschland wieder konkurrenzfähig oder konkurrenzfähiger wird im globalen Wettbewerb der Marktwirtschaften. Mehr Argument braucht es dafür nicht.
Also du würdest sagen, das Einzige, was noch ja, von oben kommt zum Thema soziale Lage, ist Leute Gürtel enger schnallen.
Ja, und das Wozu oder das Umzu, also gewissermaßen der Lohn des enger geschnallten Gürtels, naja, worin besteht der denn? Ja, jedenfalls nicht mehr in der Verheißung eines bescheidenen Wohlstands oder irgend so etwas, sondern die Verheißung, was man davon hat, wenn man sich den Gürtel enger schnallen lässt, die ist eben, ja dann geht das System der Marktwirtschaft, der Standort Deutschland, der geht besser weiter, also momentan geht. Das finde ich bemerkenswert. Der Kanzler und übrigens auch der Oppositionsführer oder die diversen Oppositionsführer, die jetzt gerade wieder drum rangeln, wer es denn sein darf, der Oppositionsführer. All diese Persönlichkeiten, die sagen, die Realität ist es, die uns dazu zwingt, euch den Gürtel enger zu schnallen. Die Wirtschaftsweise ist ihr eigener Sachzwang. Das ist wie ein Naturgesetz, das die Menschen weniger zu kriegen haben. Das ist wie die Veranstalter, die Nutznießer und die Propagandisten der Marktwirtschaft. Die machen nicht etwa Reklame für die Marktwirtschaft. Sie werben nicht für die Marktwirtschaft und bieten gute Gründe auf, warum das eine feine Ware sein soll. Sondern die werben mit der Marktwirtschaft, mit dem Vorhandensein ihres Systems und dass dieses System unhintergehbare Sachzwänge aussendet, mit dem hauptsächlichen Sachzwang, die Leute müssen billiger kommen.
Also jetzt kommen wir schon ein bisschen so zu dem, was im Augenblick passiert, nämlich der Sozialstaat wandelt sich, wird gewandelt. Du hast auch schon ein bisschen angesprochen, von wem. Und ich möchte mal den Schröder zitieren, der sowas sagt, wie aus seiner Parteitagsrede, glaube ich, war das, wir müssen den Mut haben, anzuerkennen, dass die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland nicht nur aus konjunkturellen Gründen auf mehr als 4 Millionen angestiegen ist, sondern dass es dafür auch strukturelle Ursachen gibt. Diese Ursachen müssen wir erkennen und beseitigen. Das ist, glaube ich, so eine Anspielung auf Krise als Argument für die Kürzung von Sozialleistungen.
Ja.
Ich will vielleicht noch eins dazufügen, weil das die Sache noch ein bisschen verdeutlicht. Er sagt dann auch, wir müssen anerkennen und aussprechen, dass, also Schröder, ne, dass, wenn wir jetzt nichts ändern im Sozialsystem, meint er, unsere vorbildlichen Systeme der Gesundheitsversorgung, Vorsorge und der Alterssicherung schlicht nicht mehr bezahlbar wären. Da liegen die strukturellen Probleme, an die wir heran müssen.
Ja, das ist schon lustig und ist durchaus ein Exempel für das, wo ich gerade darauf aufmerksam machen wollte, dass das System mit sich für sich agitiert. Das Lustige hier dran ist, der Kanzler tut so, als wäre das, was er und seinesgleichen durchaus jahrelang betrieben haben, nämlich der Hinweis, die vielen Arbeitslosen, da können Sie nichts dafür, die kommen aus der schlechten Konjunktur der Weltwirtschaft. Als ob dieses bei Politikern beliebtes Sprachdenkmal heutzutage ausgedient hat. Der Kanzler selber stellt das gewissermaßen als eine faule Ausrede hin, die er weder sich noch seine politischen Konkurrenten noch länger durchgehen lassen will und sagt, was heißt hier konjunkturelle Verwerfungen? Es gibt was viel Tiefgehenderes, was viel Tiefgreifenderes. Die Struktur ist es. Ja, bitte sehr, die Struktur von was? Auf alle Fälle ist seine Auskunft wieder, die Struktur der Marktwirtschaft gebietet, die Leute schlechter zu stellen, ihnen weniger Lohn auszuzahlen, ihnen ihre Sozialleistungen zu kürzen, viel mehr Leute als bisher aus den Sozialleistungen überhaupt rauszuschmeißen und so weiter und so zu. Da beteuert er auf diese Art und Weise nur noch mal extra sein System ganz tief innen drin, wie es gebaut ist. Das sagt uns doch Struktur.
Ne? Ja, und sein System gebietet das. Genau, er sagt auch deutlich, es sind halt die 4 Millionen Arbeitslose, die uns dazu zwingen.
Das Argument ist heutzutage etwas anders. Der Verweis auf die Arbeitslosen ist gar nicht mehr so, wenn der Aufschwung kommt, dann kriegt ihr alle wieder Arbeit und dann geht es euch wieder besser und dann steigen wieder die Löhne und dann nehmen wir irgendwelche Kürzungen zurück heutzutage, sondern die Redeweise ist ja heute ganz anders. Die Redeweise heißt Abschied vom System, Abschied von diesem ganzen Sozialklimbim. Wir müssen endlich mal zu einer anständigen Form des Sozialstaats kommen, und die anständige Form des Sozialstaats, für die der Kanzler Reklame macht, heißt, die Leute müssen ärmer werden. Für den Reichtum Deutschlands, damit der größer und in Aufschwung und in Weltgröße und in Weltmeister und so ein Kram münden kann. Dafür braucht es ärmere Leute, die arbeiten. Diejenigen, die abhängig sind, sind einfach zu teuer, und zwar auf Dauer, und da wollen wir einen Systemwechsel. Das ist eigentlich die Ankündigung, die heutzutage von Kanzlerseite aus gesagt wird und gar nicht relativiert wird mit, Leute, mal eine Durststrecke oder so etwas. Das waren ja auch schon immer Lügen. Aber dieses Mal eine Durststrecke, die manche Leute dann ihr Leben lang gehabt haben mit dem Durst, ne? Das ist es gar nicht mehr. Es ist, als ob unsere Politiker einen Preis für brutale Wahrheiten erhalten wollen und nicht die Befürchtung haben. Man könnte ihnen diese brutalen Wahrheiten wirklich ernst nehmen und abnehmen und sagen, dann regiert ihr aber auch ein System, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Dann schauen wir uns mal um, ob es nicht mit eurem System überhaupt zu unserem Schaden ist und wir uns da anders orientieren müssen.
Ja, unwidersprochen, worauf ich hinaus will, ist, dass der Kanzler eben sagt, Umstrukturierung muss deshalb sein, wegen 4 Millionen Arbeitslosen, die einfach so schnell nicht zu beseitigen sind.
Der Universaltitel für alles.
Also erstmal gibt es die 4 Millionen Arbeitslosen, da sollte man was zu sagen.
Ja, klar. Die 4 Millionen Arbeitslosen, die gibt es doch gerade wegen des Systems. Es ist doch gar nicht so, unsere Wirtschaft hat mit dem System nichts zu tun, ne, und findet mit einmal auf der Straße 4 Millionen Arbeitslose sowie anderen Groschen. Es ist doch im Gegenteil, die Leistung dieses Systems, mit immer weniger Leuten immer größere Geschäfte zu machen, mit immer mehr Anstrengung in den Betrieben, in den Büros, in den Fabriken, wo auch immer, immer mehr aus wenigen Leuten herauszuholen, die man sehr bescheiden bezahlt, und immer sehr knapp bezahlt, aus ihnen mehr rauszuholen und die anderen auf die Straße zu setzen. Und dieses ist eine Glanzleistung dieses Systems. Ruin, Existenznot, Existenzunsicherheit schaffen sie für alle und für die, die schon rausgeflogen sind, schon gleich. Und dann beruft sich unser toller Kanzler darauf und sagt, seht, so viele Opfer hat unser System schon gebracht. Da hilft nur noch eins. Denen muss es schlechter gehen und allen anderen, die abhängig arbeiten, in ihren Sozialsystemen auch.
Ja, das ist quasi mit den 4 Millionen Arbeitslosen, so wie du sie jetzt angeführt hast, ist doch im Prinzip immer verknüpft, dass sie mit der Seite ihrer Abhängigkeit konfrontiert werden. Ja, also so wie es der Andreas jetzt dargestellt und analysiert hat, ist doch immer die Not, die sich an diese Millionen Arbeitslosen knüpft. Das ist doch nie die Not dieser Leute, wie kriegen sie was Ordentliches zu fressen, zu wohnen, wie sind sie versorgt. Sondern es ist die Not, die die Nation als Wirtschaftsstandort, als eine, die einen starken Euro haben will und bewirtschaften will, die einen Staatshaushalt, einen ausgeglichen braucht, die Not, die sie nach den Prinzipien, die hier bisher erörtert wurden, mit ihnen hat. Und das Opfer und das Gürtel enger schnallen, das gebracht werden müssen, das konfrontiert sie dann, diese Arbeitslosen und die, die noch arbeiten, also alle die zu teuer für uns sind, doch immer damit, dass sie sagen, Jetzt müssen die Opfer sein, jetzt muss der Gürtel enger geschnallt werden, denn es gibt ja noch eine Alternative, die kann man in diesen 4 Millionen Arbeitslosen sehen für euch, und das ist nämlich, ihr werdet gleich ganz aufs Pflaster geschmissen. Also, das ist schon eigentlich eine merkwürdige Werbung, könnte man sagen. Ihr müsst es euch schlechter gehen lassen, denn wir können noch viel schlechter. Es könnte euch noch viel dreckiger gehen. Das ist im Prinzip die Argumentation dieser Werbung. Und da möchte ich auch nochmal das Beispiel mit dem Systemvergleich aufgreifen. Ja, es ist hier in der Tat so, da werden sich viele noch dran erinnern. Ich weiß auch nicht, ob es das aktuell noch in den Schulen gibt, aber es war ja so, im Vergleich mit den Misswirtschaftlern in der DDR, in der Sowjetunion und so weiter, sind wir in der Marktwirtschaft sozial, damit fahren wir gut. In der jetzigen Öffentlichkeit gibt es diesen Vergleich gar nicht mehr, sondern der Vergleich, der den Leuten angedroht wird, das ist der, wenn ihr nicht nach diesen Kriterien billiger werdet, wenn ihr mit euren Lebensbedürfnissen nicht zurücksteckt, wenn das Soziale nicht endlich weniger kostet für Staat und Unternehmen, naja, was dann? Dann machen wir den Lohnvergleich mit denen mit den neuen Ostprovinzen der EU zum Beispiel. Das ist dann auch unabweisbar. Die Polen, die kosten dann nur die Hälfte, tschechische Leute, die man arbeiten lassen gehen kann, ein Viertel und irgendwo findet man noch welche, die kosten ein Siebtel oder sonst was. Heißt, der Vergleich, den es jetzt gibt, der sieht so aus, jeder, der für seinen Lebensunterhalt hier arbeiten muss und das nur unter der Bedingung kann, dass er einen Unternehmer bereichert, sieht sich dem Vergleich ausgesetzt mit Leuten, mit Arbeitskräften all überall und ihm wird der Imperativ für ihn ist, den musst du bestehen, nämlich in puncto Billigkeit, in puncto Anspruchslosigkeit, also flexibler arbeiten, mehr arbeiten, weniger Rechte und weniger Schutz in Anspruch nehmen und so weiter und so fort. Ja? Also das zentrale Moment, mit dem die Leute hier konfrontiert werden und gedeckelt werden, heißt, du bist abhängig davon, dass dir hier etwas zugestanden wird, sonst bist du arbeitslos und damit gleich ganz einkommenslos.
Jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Ich wollte noch mal einen zurück. Also das war jetzt, okay. Das ist okay. Ich wollte noch mal einen Schritt zurück, nämlich die Begründung, die doch geliefert wird. Also das einmal waren die 4 Millionen Arbeitslosen und es gibt ja noch eine Begründung. Und mit der Begründung wird dann immer auch mitgeliefert, das Versprechen, von dem der Heinz behauptet, es ist nämlich gar keins. Ich habe den Satz vom Schröder, ich möchte noch mal zitieren. Herr Schröder sagt, wir müssen anerkennen, dass wir, wenn wir jetzt nichts ändern, unsere vorbildlichen Systeme der Gesundheitsversorgung und der Altersversorgung, er sagt auch noch schlicht, nicht mehr bezahlen können.
Tja, offensichtlich ist kein Geld da. Naja. Warum ist das überhaupt ein Problem oder ein Skandal? Naja, nur deswegen, weil diese Wirtschaftsweise den wirtschaftlichen Erfolg, der in ihr zählt, auf den es ankommt, in Geld misst. Nicht etwa darin, dass alle Leute versorgt sind, dass alle Leute was zum Spachteln haben, dass es keine Obdachlosen gibt, dass die armen Leute anderswo, dass die versorgt werden, aus ihrer Armut herausgebracht werden. Nichts dergleichen. Das ist doch nicht das Kriterium für wirtschaftlichen Erfolg in der Marktwirtschaft. Das Kriterium für wirtschaftlichen Erfolg in der Marktwirtschaft ist, es hat sich gelohnt, es hat sich rentiert. Was hat sich rentiert? Ein Kapitalvorschuss, eine Geldsumme, die man, sagen wir mal, in Produktionsmittel und in Arbeitnehmer verauslagt hat. Die hat sich gelohnt, weil die Arbeitnehmer haben in der Fabrik einen Haufen Zeug geschaffen, das der Fabrikeigentümer mit Überschuss verkauft. Mit Überschuss an Geld. Dann hat sich sein Kapitalvorschuss verwertet. Dann hat sich das Geschäft gelohnt. Und überhaupt nur unter der Bedingung, dass es sich lohnt, findet das Geschäft statt. Wenn nicht, dann nicht. Worin wir schon wieder eine Quelle der Arbeitslosigkeit benannt hätten. Also, dass das Geld fehlt, ist schon wieder so ein Hinweis darauf, es fehlt doch nur, weil es in diesem System um nichts als Geldvermehrung geht. Also ist schon wieder eine Abart davon, dass das System für sich agitiert mit Hinweis auf seine eigenen hausgemachten, selbstproduzierten Notwendigkeiten. Dafür will ich noch zwei Beispiele anführen, damit es klar wird. Es heißt, wegen der Wachstumsschwäche müssen jetzt die Leute schlechter gestellt werden. Auch das ist eine Variation davon zu sagen, wegen dem System muss das so sein. Weil, bitte sehr, ne? Wachstumsschwäche, eine vornehme Redensart für, es ist Krise in dieser Wirtschaft. Da kann man jetzt endgültig im Jahr 2003 den Grund dieser Wirtschaftskrise nicht mehr außerhalb des Systems der Marktwirtschaft verorten. Es ist doch nicht die Natur mit ihren, was weiß ich, Dürren oder Überschwemmungen, die dafür Mangel sorgt. Das hat ja geheißen, im Sommer hätte es ein bisschen Dürre gegeben. Naja, das Einzige, was daraus folgt, ist ja nicht, dass die Lebensmittel nicht mehr da sind, sondern dass sie teurer werden. Und deswegen für manche Leute nicht mehr da sind, die sich die teureren Lebensmittel nicht mehr leisten können. Aber es ist doch kein absoluter Mangel an Lebensmitteln wegen Naturkapriolen oder so etwas. Ne? Es ist auch nicht, sagen wir mal, weil irgendwelche Klassenkämpfe getobt hätten und den Geschäftemachern ihr schönes Geschäft verhagelt hätten. Dummerweise, von meinem Standpunkt aus dummerweise, ist ja da von hin und vorne nichts zu sehen. Und es ist auch nicht, sagen wir mal, ein Arbeiter- und Bauernstaat, alias Unrechtsstaat, hat man da früher dazu gesagt, der mit seinen Umtrieben den Standorten der Marktwirtschaft irgendwie das Leben schwer macht oder so. Nein, die sind ja seit 15 Jahren weg. Also bitte sehr, wenn es all das nicht ist, dann ist es wirklich die Merkwürdigkeit, dass im System der Marktwirtschaft manchmal das Kapital in Hinsicht auf seine Verwertung, auf seine weitere Geschäftstüchtigkeit sich selber im Wege steht. Das und nur das ist der ganz und gar immanente, hausgemachte Grund der Krise, der Wachstumsschwäche. Und wenn dann jetzt also die Krise, die Wachstumsschwäche angeführt wird, als guter Grund für das Lösungsrezept Lohnverzicht, dann ist es schon wieder so, dass mit Hinweis darauf, es ist Marktwirtschaft, es ist dieses System, ein Sachzwang ausgerufen wird, der es nötig machen soll, die Leute zu verarmen. Zweites Beispiel. Warum müssen die Leute verarmt werden? Noch ein Sonderangebot von oben. Wegen der Globalisierung. Und weil der Standort Deutschland sich in der Globalisierung momentan angeblich oder wirklich ziemlich schwer tut. Ja, bitte sehr, was heißt denn Globalisierung? Gerade nachdem die Systemalternativen von der Machart realer Sozialismus längst abgelegt worden sind, dann heißt Globalisierung doch nichts anderes als überall auf der Welt ist Marktwirtschaft verteilt nach Nationen, nach Staaten, nach nationalen Standorten, aber überall ist Marktwirtschaft. Infolgedessen ist wegen Globalisierung muss euch der Gürtel enger geschnallt werden. Schon wieder nichts anderes als eine Umschreibung von wegen dem System. Aber eben all diese angeführten, von mir angeführten und hoffe ich einleuchtend kritisierten Beispiele sind eben auch Beispiele für den Übergang, der da gemacht wird. Der Sache nach steht Interesse gegen Interesse. Interesse der Lohnarbeit gegen das Interesse an mehr Gewinn. Aber mit dem Hinweis darauf, die Nöte des Wachstums, des Staatshaushalts, des Standorts, die erzwingen die schlechte Stellung der Leute. Ist ja eine Übersetzung passiert. Dann ist es ja nicht einfach, dieses bestimmte, bornierte Interesse von Geschäftsleuten, von Arbeitgebern, sondern dann ist genau dieses Interesse von Geschäftsleuten und Arbeitgebern, Wachstum zu ihren Gunsten zu erzeugen, ihr privates Vermögen zu mehren. Das ist übersetzt in, das geht uns alle an. Das ist unser aller wirtschaftliches Schicksal. Also das Interesse ist weggemogelt, weggelogen mit dem an und für sich sehr primitiven Trick, das Interesse als ein Sachzwang aufmarschieren zu lassen. Und bitte sehr, meine Empfehlung, da nicht mehr drauf reinzufallen, ist auch sehr schlicht. Man muss nur sich an sein eigenes Interesse erinnern und an diesem seinem eigenen Interesse an überhaupt Lebensunterhalt und wenn es geht, an besseren Lebensunterhalt und an sicheren Lebensunterhalt festhalten. Dann ist dieser Schein von Sachgesetzlichkeit sofort weg. Und dann kommt man eben zu dem anderen Befund. Dieses System, die Sache, um die es in diesem System geht, die ist laut seiner Selbstauskunft reichlich unvereinbar mit den Lebensinteressen der meisten Leute, die da drin hausen.
Heinz, das fand ich jetzt spannend, aber das möchte ich gerne nochmal von dir hören. Also du sagst, es gibt da so ein Interesse hier in dem System, das, ich nenne es mal das Kapitalinteresse, das Interesse der Leute, die Geld haben, aus dem Geld mehr Geld zu machen. Und du sagst, das Argument, das aber vorgebracht wird, ist eben nicht genau dieses Kapitalinteresse, sondern das Argument ist sowas wie Krise oder Globalisierung. Und da wird, sagst du, was weggemogelt.
Es wird weggemogelt. Das ist...
Also Stichwort Sachzwang kommt dann rein. Oder reingemogelt, kann man auch sagen. Ne?
Ja, erstmal wird weggemogelt. Das ist ein Interesse ist, das gewissermaßen als dieses Interesse auf derselben Ebene angesiedelt ist, wie das gegensätzliche Interesse, mit dem es die ganze Zeit im Streit liegt, nämlich im Streit um, wie viel muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zahlen. Und es wird andererseits was dazu gemogelt, nämlich die Behauptung, es ginge nicht anders. Es wäre so etwas wie ein Naturgesetz, dass dieses Interesse mitsamt seinem Interessensgegensatz unser wirtschaftliches Schicksal ausmacht, und man sich dagegen nicht auflehnen kann. Und dagegen war ja meine Empfehlung gewesen, entsinnt euch bloß, bleibt bloß mal stehen, also haltet fest an eurem Interesse. Dann kann es doch unmöglich einleuchtend sein, zu sagen, lieber Georgi, liebe Anni, lieber Ali, euch muss es dreckiger gehen und das ist in eurem Interesse.
Und der Kanzler kann das, der formuliert das ungefähr so. Er sagt, wir müssen anerkennen, dass wir, wir müssen anerkennen und aussprechen, dass wir, wenn wir jetzt nichts ändern, unsere vorbildlichen Systeme der Gesundheitsvorsorge und der Alterssicherung schlicht nicht mehr bezahlen können. Da liegen die strukturellen Probleme, an die wir heran müssen.
Ja, wenn wir uns da einfach nochmal vergegenwärtigen, was wir bisher so gesagt haben, über die Reihenfolge, wie kommt eigentlich sozusagen, also in welcher Reihenfolge kommen die Interessen, die gegensätzlichen in diesem Laden hier vor? Also da haben wir gesagt, die Reihenfolge ist ganz klar. Das heißt, erstens mal Wachstum. Zweitens, dieses Wachstum muss sein für Konkurrenzerfolge Deutschlands auf dem Weltmarkt, um in dieser Globalisierung zu bestehen. Dann stimmt es drittens auch mit dem Staatshaushalt und dann hat Deutschland eine Kreditmacht in der EU, der Euro ist hart und dann, das muss alles stimmen, bevor es für die Lohnabhängigen dann sozusagen, oder so, dann kommen überhaupt die Lohnabhängigen erst vor, als abhängige Variable von diesen ganzen Rechnungsweisen. Wir haben gerade auch festgestellt, das heißt, der Imperativ ist immer billiger werden, damit sich Unternehmen an den Leuten bereichern können, sonst droht was? Arbeitslosigkeit. Also das ganze Vorkommen, haben wir schon festgestellt, ist negativ bestimmt. Und jetzt haben wir ja in den Lohnabhängigen haben wir gerade auch die Klientel für die Sozialkassen. Also wenn in dem Zitat der Schröder sagt, die Rentenkassen, das Gesundheitswesen, da müssen wir kräftig sparen, da müssen wir etwas tun, die werden sonst unbezahlbar und werden ruiniert, dann wissen wir auch, Ja, wen trifft's denn? Das trifft alle die, ne, das Soziale, das trifft den Faktor Arbeit, das trifft all die Lohnabhängigen, von denen wir die ganze Zeit reden, von denen wir sagen, deren Interesse ist hier ziemlich schlecht oder ziemlich negativ befrachtet. Ja. So. Jetzt die Sozialstaatsrettung. Ja. Schröder spricht klar aus, wer das Rentensystem retten will, muss was tun. Na, der muss bei der Rente Abstriche machen. Wer das Gesundheitssystem retten will, na was? Der muss da Abstriche machen, der muss sich dann möglichst privat gegen ganz viele Gesundheitsrisiken, sagt man, versichern, muss aus eigener Tasche, soll aus seinem Netto etwas hinzufügen. Dem entnehme ich Folgendes. Offensichtlich ist es so, dass das Opferbringen, das Gürtel enger schnallen, all das wird an den Mann und an die Frau gebracht mit, dann ist immerhin eins sichergestellt, diese Systeme gibt's noch und du kommst noch drin vor. Damit ist aber alles durchgestrichen, was an Leistung, was an wirklichem Dienst, an Stütze, die man sich davon versprechen könnte oder von denen man, mit denen man bisher kalkulieren konnte. Alle Ansprüche an eine Rente, die ein Auskommen sichert, eine Gesundheitsversorgung, die einem wirklich irgendwie einen Dienst tut an seiner Physis. All das ist durchzustreichen. All das muss man sich von der Backe putzen. Und dann hat man eins immerhin noch, dann hat man ein Sozialsystem. Dann hat man etwas für die Rettung eines Systems getan, das einem selber, außer dass es da ist, überhaupt keinen Dienst mehr tut.
Stellt sich sofort die Frage, wieso lassen sich das die Leute einleuchten?
Ne? Naja gut, wieso lassen sie sich einleuchten?
Da will der Andreas gerade zwischen.
Ja, wenn die Frage so ist, ne, keinen Dienst mehr, das ist halt diese Logik von gut, dass wir verglichen haben. Ne? So nach dem Motto, wenn man gar nichts mehr hat und darauf angewiesen ist, irgendwas kriegt man immer noch. Wenn man die Zähne nicht mehr ersetzt kriegt, kriegt man ja wenigstens man wird ja noch behandelt im Krankenhaus. Es ist immer dieses von dem noch weniger her denken, dass das ist die schlechteste Angewohnheit, die man sich überhaupt machen kann. Ne? Zu sagen, ich bin hier sehr gefährdet in diesem unserem wunderschönen marktwirtschaftlichen System, Existenzgefährdung, sobald ich meinen Job verliere, wenn ich krank werde, das kann ich mir alles nicht leisten. Und dann zu rufen, gut, dass selbst wir armen Leute irgendwie durch Umverteilung von Geldern unter uns in staatlichen Kassen wenigstens was kriegen. Das ist die dumme Angewohnheit zu sagen, meine Abhängigkeit von dieser Rolle, abhängig zu sein, existenzgefährdet zu sein, die ist irgendwie erträglich. Warum? Naja, man kommt durch, man schlägt sich so durch, man kriegt irgendwas noch wenigstens. Das verkennt völlig, dass man erstens immer in diese Lagen reinkommt und dass man heutzutage damit konfrontiert ist, liebe Leute, ihr seid zu teuer. Das, was ihr da gekriegt habt, das war ein ungeheurer Lebensstandard. Das war quasi Saus und Braus, dass man als existenzgefährdeter, lohnabhängig Arbeitender immer wieder in solche Situationen rauskommt. Das war das Beste, was ihr jemals gehabt habt in den letzten 20 Jahren. So gut wird's nie wieder. Na, das soll man sich mal zu Herzen nehmen.
Also das Erste, was du sagst, es gibt da diesen Vergleich. Sag nochmal, was ist schlecht an dem? Wieso ist der so doof?
Weil man unterstellt, dass man als Opfer sowieso rumläuft. Dass man geschädigt werden kann und dass man abhängig ist von unternehmerischen Interessen, statt die eigenen zum Kriterium zu machen. Und dann vergleicht man diese Abhängigkeiten nach dem Motto, es könnte ja noch schlimmer kommen. Und es kommt schlimmer. Das ist das Schlechte.
Ja, und womit dann, also das Zentralargument hier ist an der Stelle dann auch tatsächlich die Abhängigkeit, weil mit der muss man sich ja arrangieren, um ständig bei dem von Andreas gegeißelten Vergleicher zu landen. Ja? Also wenn ich mich geistig darauf stelle, dass ich ja doch tatsächlich für alles, wofür ich hier vorgesehen bin, wo wir heute nicht mit Kritik dran sparen, wie geht's denn eigentlich einem da? All das, wenn ich das aber zur selbstverständlichen Voraussetzung erhebe, wie ich mich nach der Decke zu strecken habe, na dann lande ich immer bei diesem Vergleichswesen, na klar. Und dann lasse ich mich irgendwann auch davon beeindrucken, wenn mit aller Macht, so hat es der Heinz am Anfang ja auch dargestellt, ne, Staat, Öffentlichkeit, Wirtschaft, alle stellen eins fest, der Lebensstandard der Armen ist zu hoch, der muss runter, nur das hilft Deutschland aus der Krise, dann leuchtet es mir, wenn es mit solcher Macht kommt und ich sage, das ist doch auch meine Lebensgrundlage, leuchtet mir das dann auch noch ein.
Wenn also von oben angesagt wird, wegen Krise müssen alle den Gürtel enger schnallen, dann wirst du das gar nicht so, also dann liegt der Sachzwang eher darin, dass da jemand anderen zwingt, und das ist wahrscheinlich dann aus deinem Standpunkt her gesehen eher eine Parteinahme als ein naturgemäßer Sachzwang. Also
ja,
den Haushalt der Leute zu kürzen.
Wir haben ja Verschiedenes zur Sache. Also ich bin schon dafür, dass man Sache und Zwang einfach mal auseinanderhält. Zur Sache haben wir Verschiedenes schon gesagt. Zur Seite des Zwangs, da ist das Stichwort Parteilichkeit natürlich sehr gut. Es geht Interesse gegen Interesse. Ist so ein bisschen das Leitmotiv unserer Argumentation. Jetzt fällt ja auf, wir haben schon gesagt, es ist der Bundeskanzler von Deutschland, der die Agenda 2010 in den Raum stellt, seine Partei sekundiert und nickt sie ab. Der Oppositionsführer des Hauptkonkurrenten sagt, naja, vieles ist ihm noch zu lasch, und so steigen auch die anderen kleinen Parteien ein. Also die Exponenten der Politik, des Staats, sagen ja dasselbe. Insofern, ja, scheint Parteilichkeit vorzuliegen. Und sachlich kann man sich das ja auch so klar machen. Woran liegt's denn, dass alle bloß angewiesen sind auf ein Geld und entweder sie kriegen's oder sie kriegen's nicht, aber sie halten sich daran als ihre Lebensbedingung. Das ist das, worin sie ihr Auskommen suchen. Woran liegt denn das, dass das Interesse an Gewinn der einen Abteilung Leute in dieser Gesellschaft, woran liegt es, dass das wirklich das Maßgebliche ist, von dem sogar noch der Staat sagt, darauf kommt es mir an. Naja, das liegt eben genau daran. Der Staat stellt sich hin mit all seiner Gewalt, mit seiner ganzen Macht, und er lässt das als Recht. In dieser Gesellschaft hat es um ein Geld zu gehen, und da hat ein jeder, das hat ein jeder als Pflicht zu verstehen, und dann ist es auch seine Freiheit.
Dann ist es also, würdest du sagen, der Staat, der dem Kapitalinteresse so machtvoll, der das Kapitalinteresse so machtvoll ins Recht setzt, ja?
Ja. Du brauchst bloß diese ganzen Gesetzgebungsverfahren jetzt anzuschauen. Wenn die staatlichen Führer, unsere großen politischen Leiter und Führer, die uns all die Verantwortung für uns selber abgenommen haben, wenn die darauf bestehen, mit Gesetzen gestalten sie alles um, na dann machen sie ja auch mit Gesetzen alles. Sie haben in dieser Gesellschaft es so eingerichtet, dass nur Unternehmer mit ihrer Interessiertheit an mehr Gewinn, die Wirtschaft sind. Sie haben es eingerichtet zu sagen, alles wirtschaftliche Treiben muss darauf hinausgehen, dass Unternehmer Gewinne machen, sonst könnt ihr alle Leute mit eurer Arbeitswut, eurem Interesse zu leben, eurem Interesse spazieren zu gehen und Kinder zu kriegen, damit könnt ihr einpacken, wenn nicht irgendein Unternehmer euch braucht, für dessen Bereicherungsinteresse sind hierzulande die Gesetze gemacht. Und gut, früher hat man gesagt, oh, das ist aber eine harte marxistische Kritik. Das kann man so nicht sehen. Heute kommt jeder Stoiber, jeder Schwesterwelle, jeder Schröder daher und sagt, genau so ist es, so hat es zu sein. Wir wollen euch mal die Augen öffnen. Die Realität ist so, nur das Interesse von Unternehmern hat hier zu zählen. Ihr seid ja davon abhängig. Seht ihr das nicht? Ihr seid davon abhängig. Und wir, unser Argument jetzt eben in der Diskussion hieß, abhängig gemacht. Das ist doch nicht vom Himmel gefallen. Leute können doch auch ohne Unternehmer arbeiten. Da müsste man eben vielleicht das Unternehmertum aus der Rolle des beherrschenden Interesses herausnehmen und etwas ganz anderes dahinsetzen. Schaffen wir die Unternehmer ab, aber das ist ja schon ein weitgehender Gedanke. Arbeiten und produzieren und etwas davon haben, das geht übrigens auch ohne Unternehmerschaft, behaupte ich mal. Einfach völlig ungeschützt hier in den Raum gestellt.
Und das geht halt sozusagen, das geht erstens ohne Unternehmerschaft, aber das heißt dann auch nach dem Dargestellten, das geht auch, muss auch gehen, ohne Staat. Denn das sollte jetzt genau der Punkt auch sein, der Beweisführung, die bedeutet, die Alternativlosigkeit, in die die Leute gestellt sind, dass sie sich entweder für die Lohnarbeit oder in Lohnarbeit abstrampeln müssen oder aber ansonsten als Schadensfall des Sozialen irgendwie in diesem System durchgezogen werden, das ist tatsächlich haltbar und alternativlos und zwingend gemacht durch den Staat mit seinem Recht. Und das macht er als Rechtsstaat und das macht er ganz gesetzeskonform und das macht er sozusagen in Respekt vor der Person. Also all das, der Staat setzt diese Zwangslage, diese Erpressungsmacht dieses Interesses der Unternehmer, das setzt er ins Werk und in Kraft. Und das heißt, wenn ich Andreas Gedanken aufnehme, das geht doch auch mal ohne Unternehmer, muss das im Prinzip auch heißen, das muss gehen ohne die Staatsgewalt, die all das verpflichtend und verbindlich macht.
Ein Dienst, den der Staat ja, den die Bundesrepublik Deutschland mit den Sozialkassen dann doch den Leuten und vielleicht auch den Unternehmern geleistet hat, das war ja, dass sie einfach eine Kasse eingerichtet hat, in dem auch die durchgefüttert wurden, die jetzt im Augenblick gerade mal keinen Lohn bekamen. Die Sozialkassen, die für die sozial Schwachen, für die Arbeitslosen, für die Rentner und die Kranken zuständig waren. Und jetzt sagt der Staat ja, mein Haushalt, den ich zu Hause führe, mein Budget, mein Staatshaushalt, der ist mir wichtiger als der Haushalt von den Millionen. Diese Haushalte dieser Millionen, diese vielen Millionen, es sind glaube ich 4 oder 5 Millionen Arbeitslose plus die Sozialhilfeempfänger, diese Haushalte, die kürze ich, damit mein Haushalt, mein Staatshaushalt in Ordnung ist.
Ja, so argumentiert er ganz flott. Und zwar, du kannst nicht nur diese 4 Millionen Haushalte, wo Arbeitslose drin leben, dazu nehmen, sondern du kannst die anderen Millionen Haushalte, wo man von abhängiger Arbeit lebt, wo man als Rentner, also von ehemals Arbeitender, wo man von Sozialbezügen, also Rente und so weiter leben kann, die kannst du alle dazu nehmen. Die Logik geht immer so. Liebe Leute, wir haben mal ein paar Jahrzehnte in unserer Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein ungeheures Experiment gemacht. Wir haben nämlich gesagt, das, was Unternehmer so auszahlen an Lohn, dann nehmen wir einen Teil als sogenannte Lohnnebenkost in die Kassen und daraus werden alle die, die gerade aus der Benutzung rausfallen, die, weil sie ruiniert sind, weil sie einen Unfall hatten, weil sie krank sind, weil sie alt sind und so weiter, die nehmen wir raus und die sollen von dieser kleinen Summe, die wir dort umverteilen, irgendwie vor dem Schlimmsten bewahrt werden. Und es war ja auch immer der Vergleich, vor dem Schlimmsten werden sie bewahrt, sie sind die Abhängigen, sie sind insofern auch die Dummen in diesem System. Wer arbeitet, muss für andere arbeiten und ist insofern derjenige, der immer davon abhängig ist, dass der andere ihn braucht. So, und in diesem Sozialsystem sind jetzt alle drin und alle brauchen's. Warum brauchen sie es? Na, weil sie abhängig gemacht sind davon. Sie selber könnten sich doch wirklich eine Rente nicht zurücklegen, einfach so. Ne? Und jetzt kommt der Staat daher und sagt, meine Kassen sind leer, jetzt ist aus die Maus, jetzt müsst ihr einfach einsehen, Rentner müssen ärmer werden. Früher 60% haben die noch gekriegt, wenn sie 40 Jahre eingezahlt haben. Nein, also mehr als 50-45% des letzten Einkommens nicht mehr. Kranke, viel zu gut geht's denen. Und so wird quasi mit der Abhängigkeit Reklame gemacht dafür, dass euch muss es noch schlechter gehen, sonst entziehen wir euch gar den Schutz dieser Systeme. Der Schutz dieser Systeme war immer schon ein schlechter. Er war nämlich nur darauf berechnet und darauf gegründet, dass die Leute immer wieder in entsetzliche Lagen hineinkommen und dass sie dann mit diesen kleinen Kassenleistungen irgendwie sich durchschlagen sollen.
Und übrigens auch an der Stelle wieder Selbstauskünfte des Systems. Wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, was Andreas dargestellt hat, dann kann man daran auch sehen, die Sozialkassen haben immer darin bestanden, dass es Abzüge vom Lohn und bloß vom Lohn waren, der umverteilt wurde. Jetzt wird festgestellt, die Kassen, die geben das nicht mehr her. Es gibt so viele Leute, die auf Leistungen angewiesen sind und nur noch wenige sozusagen oder immer weniger so, ja, die dafür einzahlen, dass diese Schäbigkeit, mit der diese Kassen eingerichtet sind, nämlich es wird von denen, die abhängig beschäftigt sind, denen wird zwangsweise etwas vom Lohn enteignet und irgendwie dann umverteilt, sodass es für alle und ein ganzes Leben irgendwie hinreicht auf die anderen. Das kommt an seine Grenzen. Warum? Weil inzwischen einfach der Lohn, unser Ausgangspunkt in Deutschland, derartig runtergedrückt ist, dass diese Kassenleistung überhaupt nicht mehr erbracht werden kann. Jetzt ist der Schluss daraus nicht, dann ist dieses Prinzip der Kassen aber auch schrecklich eingerichtet, wenn es das nicht hergibt, sondern der Schluss daraus ist der, ja, dann sind uns die Armen einfach zu teuer.
Und zwar den Unternehmern sind sie zu teuer, ne?
Ja, wollte ich gerade.
Immer auf von dem Gesichtspunkt.
Ja, ja, also weil ich will gerade noch, ne, dieser Standpunkt auch, der jetzt immer frecher auch von solchen Krawallmarktwirtschaftlern da in Talkshows vorgetragen wird, der geht doch so, was habe ich als Unternehmen denn bitteschön zu tun mit Alten, mit Leuten, die irgendwie im Invalidenhaus der Gesellschaft sitzen, mit sonst wie Unbrauchbaren, ja?
Kranken,
ne? Was habe ich mit denen zu tun? Habe ich mit denen einen Arbeitsvertrag? Erwirtschaften die mir Reichtum? Kriege ich von denen einen Gewinn? Nein, aber Lohnnebenkosten, die muss ich quasi dafür mittragen, obwohl sie eh nur ein Abzug vom Lohn sind. Aber so stellen die sich hin, mit dem Alter, mit der Armut, mit den Kranken, da hat doch das Unternehmen nichts zu tun. Die bringen dem doch nichts, also bitteschön, soll man doch selbst mal von diesen Kosten entlastet werden. Das ist der Standpunkt und der gilt einfach offiziell und dann heißt es also mehr Armut.
Ich will mal ein bisschen ein Zwischenfazit ziehen, was wir bislang herausgebracht haben. Also los ging's. Wir wollten der Marktwirtschaft entnehmen, was die in der Praxis und in ihrer Selbstdarstellung für den größten Teil der Menschheit, also der arbeitenden oder auf Arbeit angewiesenen Menschheit, zu bieten hat. Der erste Befund war, die Marktwirtschaft hat folgende Verheißung: Liebe vom Lohn abhängige Menschheit, euch muss es schlechter gehen. Euch geht's zu gut. Ihr lebt über unsere Verhältnisse. Denn das ist überhaupt eine heilige Kuh der Marktwirtschaft, ein Prinzip, ein angebliches Erfolgsprinzip der Marktwirtschaft, zu sagen, Lohn gleich Kost. Also der Lebensunterhalt für die eine Abteilung marktwirtschaftlicher Menschheit ist für die andere Abteilung, für die Geschäftemacher, eine zu senkende Belastung. Merke, was hat die Marktwirtschaft ihren schlechter Verdienenden zu bieten? Die Gleichung von deren Lebensunterhalt ist eine lästige, eine zu senkende Kostengröße für die erfolgreichen Geschäftemacher. Dann ging es darum, dieses eigentlich vernichtende Urteil über die Menschenfreundlichkeit der Marktwirtschaft damit haben deren Veranstalter in dem Sinne überhaupt keine Probleme, als sie, sagen wir mal, ein schlechtes Gewissen hätten und vielleicht ein bisschen verdruckst damit sie den Berg halten würden. Nein, ganz und gar nicht. Zumindest in der heutigen internationalen Konkurrenzlage und in der heutigen Konjunkturlage, da ist es für die Veranstalter der Marktwirtschaft offensichtlich die allerleichteste Übung, ihr Anspruchsdenken wegen ihres Systems müssen die abhängig Beschäftigten ein Stück weit verarmt werden, laut, hals und offensiv auszuposaunen, es auszugeben als einen Sachzwang, der jedem quasi von selber einleuchtet. Und gerade auch den Leuten, denen dieser Sachzwang einen zusätzlichen existenziellen Schaden in Aussicht stellt. Dann war die nächste Stufe der Erörterung. Es ist ein komisches Argument, was diese Verheißung einer Schlechterstellung bei den Betroffenen verankern soll. Die Betroffenen kriegen in Aussicht gestellt, sie werden ärmer gemacht. Das nenne ich jetzt Schaden Nummer 1. Sie werden ärmer gemacht, weil die Marktwirtschaft die Kost für ihren Lebensunterhalt nicht mehr vertragen kann. Dieser Schaden Nummer 1, der wird gewissermaßen begründet, für die Leute nachvollziehbar gemacht, nicht mit einem guten Grund, sondern mit einem schlechten Grund. Der schlechte Grund heißt nämlich, du musst dich auf diesen Schaden Nummer 1, dass ich dir Teile deines Lebensunterhalts wegnehme, einlassen, weil ich habe noch einen Schaden Nummer 2 für dich in petto. Und der wäre für dich noch unangenehmer. Der Schaden Nummer 2 heißt, du kannst auch arbeitslos werden. Dann hast du überhaupt keine Einkommensquelle. Und bitte sehr, die 4 oder 5 Millionen, denen wir dieses Schicksal schon bereitet haben, an denen kannst du ja entnehmen, beug dich dem Schaden Nummer 2, sonst blüht dir der Schaden. Quatsch, Entschuldigung, jetzt bin ich mit den Schäden durcheinander gekommen. Ich habe mich verzählt. Beug dich dem Schaden Nummer 1, weniger Lebensunterhalt. Sonst kannst dir leicht blühen, dass du fällst in das Heer der Arbeitslosen, die also den Schaden Nummer 2 bereits ertragen müssen.
Das ist einfach eine Drohung, ne?
Ja, das ist vielleicht ein tolles Werbeargument. Sieh ein, der Schaden Nummer 1 muss sein, weil es gibt ja noch einen Schaden Nummer 2. Wenn du den vermeiden willst, dann schluck den Schaden Nummer 1. Wobei mit der Vermeidung des Schadens Nummer 2 ist es ja auch nicht so weit her. Kein Schwein in dieser Marktwirtschaft gibt irgendeinem eine Garantie dafür, wenn er schon wieder billiger kommt, wenn er an seinem Lebensunterhalt schon wieder streichen lässt, wenn er meinetwegen wieder länger arbeitet oder irgend so etwas. Kein Schwein erteilt die Garantie, wenn er das macht, dann wird er nicht arbeitslos. Nein, ganz im Gegenteil. Also bitte sehr, das ist kein guter Grund, auf Arbeitslosigkeit zu deuten, ist kein guter Grund, um Verschlechterung des Lebensunterhalts zu schlucken. Ein letzter Gedanke ist dann aufgebracht worden. Das alles wird als Sachzwang dargestellt. Naja, wie dieser Sachzwang bei den Leuten verankert wird, das eine Beispiel war ja schon gewesen, mit einer noch größeren Scheiße werden sie dazu agitiert, zu der normalen Scheiße Ja zu sagen. Feine Empfehlung, feine Visitenkarte dieses Systems. Das andere ist aber, dieser Sachzwang, naja, bitte sehr, ein bisschen muss da schon ein echter, manifester Zwang gewissermaßen, ein Zwang mit Name und Anschrift sein, damit diese Sache der Marktwirtschaft so haltbar wird. Und es gibt tatsächlich eine Instanz in diesem Laden, die ist ja geradezu stolz drauf, dass sie die Agentur der Zwangsausübung im Lande ist. Der Staat sagt von sich bekanntlich, er ist das Gewaltmonopol. Außer ihm übt hier niemand Gewalt aus. So. Dieses staatliche Monopol auf Zwang zwingt den Leuten die Sache Marktwirtschaft auf. Es ist der Staat, der beschließt, bei ihm soll Marktwirtschaft sein. Sein Gelände soll eine nationale Unterabteilung, ein nationaler Standort von Marktwirtschaft sein. Offensichtlich verspricht sich der Staat vom Wachstum, vom Geldreichtum der Privateigentümer die solideste Quelle seiner eigenen Herrschaftsmittel. So, das ist jetzt noch ein ausschlaggebender Punkt. Denn was am Anfang ökonomisch gesehen der Gegensatz zweier Interessen ist, Lohn und Kost oder auch die Arbeitgeber können Arbeit auch nehmen. Dieser Gegensatz zweier Interessen, von denen von Haus aus keines höherrangig als das andere ist. Es sind zwei verschiedene gegensätzliche Interessen. Dieses Verhältnis wird vom Staat um eine Schraube ergänzt und die Schraube heißt, der Staat, die allgemeine Gewalt dieses Ladens, sagt, das Interesse an Wachstum, das ist das allgemeine Interesse dieses Landes, dieser Nation. Dafür stehe ich mit meiner Gewalthabe ein. Damit hat die Staatsgewalt das Interesse von Unternehmern zum allgemeinen nationalen Interesse gemacht. Und damit hat sie zweitens die ökonomischen Abhängigkeiten, die in der Marktwirtschaft das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer beinhaltet und womit die Arbeitnehmer immer so schlecht fahren. Diese ökonomischen Abhängigkeiten hat die Staatsgewalt in ihre Obhut und Regie übernommen und macht sie zum unhintergehbaren Zwang in diesem Laden. Und ein letztes hat sich herausgestellt, dann sind ihre Propagandisten auch noch so dreist und reiten darauf herum, ihr seid doch abhängig, ihr seid doch abhängig, euch bleibt doch nichts übrig, also fügt euch. Da von unserer Seite eine letzte Empfehlung, die wir dem entnehmen, das Argument Abhängigkeit, du bist abhängig, das ist kein gutes, sondern ein schlechtes Argument. Es mag ja sein, dass wenn diese Abhängigkeit faktisch existiert, dass einem dann, so wie man geht und steht, tatsächlich nichts anderes übrig bleibt, als sich ihr zu beugen. Bloß wenn das schon so ist, dann folgt aus Abhängigkeit vernünftigerweise doch nicht zu sagen, abhängig, 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 also muss ich mich ewig und drei Tage schlechter stellen lassen und meine Abhängigkeit vertiefen lassen. Sondern dann folgt vernünftigerweise daraus doch, den Gründen der Abhängigkeit mal auf die Spur zu kommen, sich einen Begriff dieser Sache zu machen. Und da kommt am Ende, würden wir jedenfalls sagen, heraus, das Bekümmlichste ist, diese Abhängigkeiten als Schranke des eigenen Interesses aufzufassen, daran festzuhalten. Und dann hat sich auch dieser Schein eines neutralen Sachzwangs in Luft aufgelöst.
Verkauft wird das Programm, das der eher Staatenwirtschaft führt, von oben, nämlich die Leute noch ein bisschen billiger zu machen, aber auch noch mit dem Argument, das ist ein Dienst an euch. Und das hat der Frank ja auch schon mal gesagt, von dem Dienst bleibt nicht mehr viel übrig. Also an materiellen Leistungen wird ja immer nur gekürzt. Das heißt, die Leute werden materiell schlechter gestellt. Als Dienst bleibt gar nicht mehr viel anders übrig, als nur noch, es geht weiter.
Und es ist schon wieder das Winken mit der besagten Abhängigkeit.
Genau.
Und zwar in dem Falle mit dem Zusatz, damit ein Sozialsystem, worauf ihr angewiesen seid, übrig bleibt, müssen all die Leistungen, die ihr bislang von so einem Sozialsystem gewohnt wart, gestrichen werden. Zahnersatz künftig auf eigene Rechnung, alle möglichen Versicherungsanteile selber geblecht aus dem Nettolohn und so weiter und so zu. Also das ist das Lustige an dieser Verheißung. Das System geht weiter, aber mit für euch verschlechterten Output.
Genau. Und
auch keine übermäßig gute Empfehlung.
Und da gab es vielleicht noch diese zwei Argumente. Also das eine war, ja, vielleicht, dann geht der Sozialstaat überhaupt nur weiter mit der Schlechterstellung der Leute. Man muss also davon absehen, wie er weitergeht. Man bekommt angedroht, dass er noch viel schlechter weitergehen könnte, was dann auch durchgesetzt wird. Und das andere Argument war dann noch, möglicherweise, es könnte Arbeitsplätze schaffen. Und da stellen sich jetzt Kritiker ein. Die sagen, nee, halt, das stimmt alles gar nicht so.
Ja, klar. Einerseits, weißt du, es gibt ja die Kritik einerseits schon innerhalb der Politik. Die geht ungefähr so, wir müssen das jetzt alles unbedingt durchziehen mit den Kürzungen. Ob sich dann Arbeitsplätze einstellen, das weiß man nicht genau. Mancher Minister kommt schon gleich so daher und will dann gar nicht sagen, ach, das Einzige, was man kriegen kann, ist ein Arbeitsplatz und dann kommt das noch nicht mal, dann lässt man es denn. Diese ganze Bagage von Politikern, diese ganze Brut von, ich übernehme die Verantwortung für euer Leben, besteht darauf, Verarmung, härter rannehmen und so weiter, das muss sein und das muss immer härter sein. Und wenn sich das, was wir euch als Tollstes überhaupt hinstellen, nämlich ihr dürft einen Platz haben, an dem ihr für andere arbeiten dürft. Ei, das ist das Feinste, was wir euch anbieten können. Ihr dürft gar nicht mehr danach fragen, was kriegt man eigentlich dafür und was muss man da machen, sondern das ist das Feinste. Und wenn sich das nicht einstellt, naja, und umso mehr, umso mehr. Du hast allerdings auch die Kritiker angesprochen. Die Kritiker, nehmen wir mal aus den Gewerkschaften, SPD, Linke und so weiter, das ist schon sehr bezeichnend, weil heutzutage ist es ja so, wenn von kritischer Seite in irgendeiner dieser entsetzlichen Talkshows überhaupt einer noch traut, sich etwas zu sagen, dann widerlegt er nicht, dann argumentiert er nicht mit dem Interesse, sondern er kommt ganz seltsam daher und sagt, ich als Gewerkschafter, ich als eher linker Sozialdemokrat, ich als Kritiker möchte mal sagen, vielleicht ginge das Ganze ja auch mit weniger scharfen Einschnitten. Möchte ich Folgendes zu bedenken geben. Ein ganz schlechtes Argument. Hier wird erst argumentiert nach dem Motto, ich akzeptiere alles. Deutschland muss nach vorne. Die Sozialsysteme sind überlastet. Alles, was die Leute kriegen, ist eigentlich zu viel. Wir müssen deutliche Einschnitte machen. So kommt jeder Kritiker daher. Das will ich nicht in Frage stellen. Aber geht's nicht ein bisschen sozialer? Nein, wenn man das will, Verarmung als Mittel für die Unternehmer, damit sie noch besser in der internationalen Konkurrenz dastehen, dann kann man das wirklich nicht sozialer machen. Das ist nämlich überhaupt der Einwand, wenn man sich auf die komischen Realitätsdefinitionen des Kanzlers und seiner Minister bezieht, wenn man da immer nicht anecken will, wenn man immer nur sagen will, ach, gestern haben wir doch noch immer mit der schönen Lüge argumentiert, es geht auch ein klein bisschen später besser für euch. und jetzt soll die über Bord geschmissen werden, dann kriegen wir gar keine SPD-Stimmen mehr. Ja, mag ja sein, nur man soll eben diese Art von Kritik dann auch nicht pflegen.
Also Schonung des Haushalts der einfachen Leute, würdest du sagen, das ist noch nicht das Richtige, das ist noch keine richtige Kritik?
Keinesfalls. Das ist so etwas, was sich gleich vom Kanzler die Auskunft einfängt. Das ist ja vielleicht wünschbar, aber nicht machbar. Wer sich immer auf die Regeln unseres wunderschönen marktwirtschaftlichen Agierens, wer sich auf die Regeln des Haushaltens der Kassen einlässt und sagt, könnte man das nicht noch ein klein bisschen sozialer machen, der argumentiert gar nicht mit den Interessen der Haushalte, so wie du es genannt hast, der privaten kleinen Leute, sondern der sagt nur, ist, liebe Verantwortlichen da oben, für euch, bei euch vielleicht noch ein Groschen über? Nein? Oh, schade. Und diese Art der Argumentation wird höchstens dann noch komplettiert, wenn irgendein Gewerkschafter sich in einer Talkrunde hinstellt und sagt, ja, trotzdem sollten wir mehr ausgeben, weil eventuell ist das Ganze doch ein Nachfrageschub in unserer Gesellschaft. Wenn wir alle ärmer machen, können sie weniger kaufen. Da muss ich etwas einwenden. Nämlich, wer nur so argumentiert, das ist ein Nachfrageschub, der sagt doch, das Einzige, was für die Interessen der armen Leute spricht, ist, Kaufleute wollen doch auch reich werden. Die wollen doch auch was verkaufen. Kaufleute wollen etwas verkaufen. Das spricht dafür, dass arme Leute vielleicht noch eine Mark mehr haben. Ist das eigentlich realistisch? Das ist nicht realistisch, sondern das ist zynisch, weil damit klargemacht wird, das Interesse der abhängig Beschäftigten, der Rentner, der Kranken, halt alle, die zu dieser Sorte, zu dieser Klasse von Armen und mit Arbeit ihr Leben verbringenden gehören. Deren Interesse spielt eigentlich in dieser Gesellschaft nur die Rolle, das muss man ausnutzen. Deren Interessen muss man ausnutzen, die Leute muss man benutzen und das einzig Senkrechte, das einzig Gültige in dieser Gesellschaft ist, das Interesse von Unternehmern. Und jetzt kommen selbst die Kritiker daher und sagen, das Kaufmannsinteresse dürft ihr nicht vergessen. Schlechtes Argument.
Es gibt noch ein Argument, was die Kritiker anführen, oder einen Vorschlag, den sie machen, der geht ungefähr so, man müsste 1% der eine Steuer einführen auf, frag mich, Waffengeschäfte oder Börsengeschäfte, je nachdem, und oder auch eine Steuer einführen für große Erbschaften, die gemacht werden, und damit könnte dann ja so eine Art Almosentopf aufgemacht werden.
Ja, lass mich da noch was zu sagen. Und zwar, einerseits ist das ein Hammer, weil wenn zum Beispiel Ypsilanti, ne, die hiesige hessische SPD-Vorsitzenden, sagt, wenn man, ich habe ein Zitat mitgebracht, wenn man denjenigen, die ohnehin nicht viel haben, sagt, ihr müsst den Gürtel enger schnallen, muss auch ein Beitrag der anderen sichtbar werden, sagt Andrea Ypsilanti, hessische SPD-Landesvorsitzende. Wenn man so argumentiert, dann spricht man im Grunde genommen für eine Gerechtigkeit, die niemanden befriedigt. Oder wen befriedigt sie eigentlich? Sie befriedigt denjenigen, der sagt, wenn ich geschädigt werde, dann die anderen auch. Ist das eigentlich ein gutes Argument? Ist das ein gutes Argument zu sagen, ach, die Reichen sollten auch ein bisschen was einzahlen. Dann ist es nicht mehr so schlimm mit dem ganzen Schaden, den ich habe. Ist es wirklich so? Ist das, ich würde jedem, der so denkt, wenigstens gerecht zu bedenken geben. Es ist immer dein Schaden, der überhaupt nicht leichter zu tragen ist, wenn irgendwer anders auch eine Mark gibt. Und das wird auch gar nicht versprochen. Diese ganzen Linken sagen eigentlich nur, wisst ihr, es ist besser verkaufbar. Es ist doch viel besser erträglich bei unserem Klientel, bei denen, die uns wählen sollen, psychisch quasi, wenn sie geschädigt werden, dass man sagt, die anderen haben auch was gezahlt. Diese ganze elende Debatte über Vermögenssteuer und so weiter heißt ja gar nicht, Leute, ihr, die ihr kein Vermögen habt und daher auch gar keine Vermögenssteuer zahlen müsst, ihr, die ihr immer abhängig seid, euch geht's dann besser, wenn die eine Mark zahlen oder einen Euro, sondern die haben auch was gezahlt, nur ist Schluss mit Beschwerde, nun ist nämlich Gerechtigkeit eingetreten. Jeder hat was gezahlt, dann ist aber auch gut.
Also das ist also, würde ich sagen, auch keine Maßnahme. Aber wie müsste eine Kritik aussehen? Was müsste die in Rechnung stellen? Wonach müsste die sich richten oder wogegen müsste die sich richten? Eine Kritik dieser Marktwirtschaft.
Eine Kritik dieser Marktwirtschaft knüpft bei der gegenwärtigen Situation daran an, zu sagen, wir glauben euch eure Lüge nicht. Eure erste und gemeinste Lüge heißt, alles, was hier an Einschränkungen passiert, ist notwendig. Nein, diese Notwendigkeit liegt nicht in der Notwendigkeit des Produzierens, des Lebens, des Atmens, des Gutergehens. Die Notwendigkeit, auf die ihr euch beruft, und das ist eure Lüge, ist das, was ihr einrichtet. Nämlich, ihr richtet ein, eine Abhängigkeit aller Lebensäußerungen von den Interessen der Unternehmerschaft. Das ist die Abhängigkeit, auf die ihr euch beruft. Ihr ergänzt diese Abhängigkeit durch eine Abhängigkeit von den Sozialsystemen, die dafür sorgen, dass auch arme Leute immer den Unternehmern zur Verfügung stehen, dass sie nämlich überhaupt mal, wenn sie arbeitslos werden, dann wiederum dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt werden und all so etwas. Diese Abhängigkeiten, die weisen wir zurück. Wir weisen zurück eure erste und Grundlüge. Das alles sei wirklich und unumgänglich notwendig. Unsere Notwendigkeiten als gewöhnliche Leute, die anständig leben wollen, sind diejenigen, die wir uns selber vornehmen. Und wenn das mit dem Unternehmerinteresse nicht zusammengeht, wie ihr, große Politiker, es uns jeden Tag sagt, bitte, dann nehmen wir das zur Kenntnis, dann kündigen wir unseren Dienst für eure Sache auf. Leider ist es heutzutage anders. Heutzutage fragen die Leute immer, ach, es gibt Einschnitte, da muss ich mich mal erkundigen, wie viel die sind und ob es mich trifft. Ganz blöd.
Also eine Kritik, würdest du sagen, die müsste schon sich über die Ursachen dieses Systems im Klaren werden.
Ja, wer sich darum drückt, Ursachen herauszufinden, Gründe herauszufinden, der ist tatsächlich darauf angewiesen, sich entweder Illusionen zu machen, ach, wird schon nicht so schlimm sein, oder sich eben darum zu kümmern, all den Unterordnungen, denen er ausgesetzt ist, im Betrieb und im Staat hinterherzulaufen und zu gucken, ob er irgendwie zurechtkommt. Ja, ja, irgendwie kommen die meisten zurecht, in jedem System übrigens. Und irgendwie bleiben auch immer ziemlich viele auf der Strecke. Und all denen ist eigentlich zu sagen, fragt nach den Gründen. Warum ist eigentlich das Leben hierzulande von lauter Existenzunsicherheit geprägt, sodass man euch sagen kann, hey, ihr seid da abhängig, dann richtet euch gefälligst auch danach. Diese Art und Weise zu argumentieren, die Politiker zur Frechheit ausgebaut haben, sollte man ihnen auch als Frechheit um die Ohren hauen. Es ist die Frechheit der Obrigen, der Übergeordneten, der Herrschenden, so sagt man. Der Herrschenden darauf zu verweisen, ihr seid unsere Manövriermasse und nur das ist als euer Leben hier eingeplant. Und daher wollen wir mit euch jetzt ein bisschen anders manövrieren. Ein bisschen härter, ein bisschen kostengünstiger und in jedem Fall mit einem Systemwechsel, wo dieses komische Soziale eine vorübergehende Erscheinung unserer Gesellschaft war. Weil, das vielleicht auch noch, unser Kanzler und sein Generalsekretär, genauso wie die ganzen Oppositionspolitiker, sagen immer eins, wir erhalten das Sozialsystem und wir bauen es total um und es ist ein Systemwechsel. Beides meint dasselbe. Es meint nämlich, dieses System produziert Opfer und Opfer zu sein soll billiger werden für Unternehmer. Und diese Auskunft geben sie und sagen, und wenn ihr überhaupt dann noch staatlich betreut seid, nämlich in irgendeinem gesetzlichen System erfasst, das euch sagt, wie schnell ihr wieder als Arbeitslose, zack, zack, durchgereicht werdet von einem Qualifizierten auf einen unqualifizierten Job, wo man nicht mehr fragen darf, was kriegt man dafür und so weiter. Das ist der Dienst, den wir euch leisten. Und wenn das der Dienst ist, muss man sagen, mir dient der nicht. Der dient fremden und mir feindlichen Interessen. Wäre jedenfalls ein kluger Schluss aus dem, was heutzutage von Politikern vorgetragen
wird. Ja, jetzt sprichst du das Interesse an. Und darauf wollte ich nämlich hinaus. Wir sind ausgegangen von der Gleichung Lohn gleich Kost. Haben herausgefunden, es gibt unterschiedliche Interessen auf der Lohnseite und auf der Kostseite. Sag nochmal, was jetzt, was ist die Folgerung, wenn man diese Gleichung sich anschaut und man will Kritik an dem System üben?
Wenn man nur ein Kostenfaktor ist, wenn es einem täglich gesagt wird, ihr seid Kostenfaktoren, ihr seid zu teuer für die Unternehmerschaft, ihr seid zu teuer für den Staat, dann könnte man ja sagen, ach wisst ihr was, geht heim. Lasst uns in Ruhe, wir nehmen das ganze Land, wir nehmen was hier da ist und machen uns einfach etwas anderes daraus. Nämlich frei nach dem Motto, wenn ihr so heftig versichert, es ist euch zu teuer, uns einen anständigen Lebensunterhalt zu schaffen, wo wir schon für euch immer arbeiten müssen, dann arbeiten wir eben für uns. Das wäre doch mal ein Übergang.